Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
In /GG Folge 37 sprechen wir über 33 Millionen Euro für Video- und Computerspiele in Deutschland, We Are Football 2024 und die Games-Wirtschaftsweise. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu /GG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport-News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange.
Schönen guten Tag zur mittlerweile 37. Ausgabe von /GG, dem Kicker eSport News Podcast, der ersten Ausgabe im Februar 2024. Mein Name ist Christian Gürtel und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn?
Mir geht es gut, Chris. Vielen Dank der Frage. Aber du fragst mich immer das Gleiche. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Freut mich, dass du so um mein Wohlergehen besorgt bist. Aber ich frag mich doch auch nochmal, wo war ich denn an diesem Wochenende?
Nicole, wo warst du denn eigentlich an diesem Wochenende?
Gut, dass du fragst, Chris. Ich war nämlich auf der Reisemesse. Hier in Hamburg war nämlich eine tatsächlich. Und ich war das erste Mal dort und habe von Bekannten sehr viel Gutes darüber gehört. Mhm. Und da war ich da. Und da wird ja ganz, ganz viel alles zum Thema Reisen, ne? Also ja. Bikes, wie du mit den Fahrrädern in den Urlaub fahren kannst und so. Und ja, auch diese typischen, ich nenne sie jetzt mal Kaffeefahrten, obwohl es natürlich keine Kaffeefahrten in dem Sinne sind, da würde man den Veranstaltern wahrscheinlich Unrecht tun, aber eben halt auch so für, ich sag jetzt mal so Reisebusse, die dann nach Italien fahren, so ja. Also ein bisschen anders, aber ja, das war da auch so nach dem Motto und viel Caravaning, also alles rund ums Zelten und ums mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren, aber auch so kleinere, man kennt vielleicht die kleinen VW-Busse so, also auch so ja. Für zwei Personen und sowas halt alles. Da war natürlich am meisten los. Die Leute sind da rumgelaufen und haben sich alles angeguckt, ne? Und dann konntest du auch unterschiedliche Systeme für Campinghaken und Zelthaken und so und alles super, mega technisch und so. Da war ich dann irgendwann raus, aber auch so dieses Caravaning und so war schon echt cool, mal so durch diese ganzen Wohnmobile zu laufen, was da alles gibt, ne, und so.
Also, hast du so Fernweh? Bist du jemand, der sagt, ich habe Fernweh und ich möchte jetzt mit einem Caravan oder mit meinem Zweisitzer möchte ich gerne bis zum Nordpol?
Also bis zum Nordpol ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ich finde es schon mal eine ganz coole Idee. Deshalb ja. War ich auch so ein bisschen da, um mich auch inspirieren zu lassen, was es da so alles gibt und so. Und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die das schon gemacht haben. Es hat schon so ein anderes Feeling. Freunde von mir sind auch mal mit dem Wohnmobil durch Kanada gefahren. So ist,
ja.
Du lernst das Land halt auch ganz anders kennen, ne, irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein paar Sachen waren auch mir too much, weil das hat für mich dann auch nichts mehr mit Camping oder mit Caravaning zu tun. So, das ist einfach, ich nehme ein Haus mit, so nach dem Motto.
Ja.
Wir sind ja die Gamescom auch so ein bisschen gewohnt, ne, wo ja alles wirklich so laut und tatütata ja. Und alles so, ne? Und dafür war so eine Reisemesse fast schon sehr gesettelt, also sehr down to earth. Da war dann mal so ein Stand, der hat so Japan-Reisen angeboten und da war so, ja, wir machen so ein bisschen Origami hier hin und so. Und da konnte ich mir schon vorstellen, wie es auf der Gamescom theoretisch aussehen ja. Würde. Aber also in der Außendarstellung hätte ich mir schon ein bisschen mehr Bam und so gedacht. Hm. Und auch das Fahrrad-Thema kam mir ein bisschen zu kurz, aber. Nee, also die geht ja vier Tage irgendwie in Hamburg, lief die hier und es war schon sehr interessant auf jeden Fall. Aber das,
Ich bin ja ambitionierter Fahrradfahrer und ich sag ja auch immer, genau. Auf dem Rad und zu Fuß entdeckt man eigentlich die Welt. Und
es ist so.
Ich habe mich jetzt, habe ich dir das erzählt, dass ich mich angemeldet habe für einen 100-Kilometer-Lauf?
100 Nein, Kilometer, hast du nicht?
Ja, da freue ich mich drauf. Das ist im Mai, ist das. Krass. Das ist 100 Kilometer Ultrawandern hier in München. Und ich dachte halt, man läuft im Kreis, aber man läuft einfach von München bis zur österreichischen Grenze und muss dann zurückkommen. Das ist natürlich wieder so ein bisschen problematisch. Aber da bin ich sehr gespannt. 100 Kilometer in 24 Stunden, habe ich Bock drauf. Und da bin ich ja gerade so ein bisschen im Thema. Ne? Also,
ja, sehr gut.
Ich bin jetzt seit fast 20 Tagen, erreiche ich auch meinen Laufschnitt jeden Tag. Und finde das ganz toll. Aber ich glaube, das ist auch was, weil wir so viel mit Technik zu tun haben in unserem Alltag, suchen wir quasi ein bisschen auch die, die Entdigitalisierung in unserer Freizeit dann. Ne? Also,
absolut, ja.
Ich glaube, das ist, also das ist bei mir schon so ein bisschen wehmütig dann, dass ich sage, jetzt würde ich aber gerne mal ein bisschen Zeit ohne Bildschirm und Co. verbringen können. Und auch so, dass man mir einfach, dass ich nicht erreichbar bin. Ja? Nicht erreichbar sein ist, glaube ich, der größte Luxus, den man in dieser Zeit haben können, gegebenenfalls. Aber das ist so eine Messe, schon spannend. Ich finde es auch immer cool, zu sehen, was es überhaupt so für Messen gibt, ne? Wo man dann auch erwarten würde, wie viele Leute gehen denn zu so einer Blumenmesse? 2 und also 500 Millionen. So.
Und das war auch das sehr wild. Voll,
ja. Ja, also das ist halt schon wild, dass da so kleine Bubbles gibt, die man selber gar nicht so richtig wahrnimmt, die aber halt für sich geschlossen so eine unfassbare Zugkraft haben. Ne? Also das ist schon wild. Aber das ist ja ein bisschen so wie auch bei diesen Landwirtschaftsmagazinen, ja. und bei Mein schöner Garten und sowas, dann denkst du auch so, wer holt das denn? Und dann so, so viele, die sind einfach nur nicht in meinem Freundeskreis. So. Und das ist krass tatsächlich.
Ja, absolut, absolut. Aber ihr seid thematisch ein bisschen in eine andere Schiene gerutscht, so. Willkommen beim Reisepodcast. Nein, aber ich fand's halt wirklich sehr interessant. Oder du ja auch, das Thema Fahrrad, das haben wir ja auch öfters mal so. Und das fand ich schon sehr interessant, da auch mal so ein bisschen zu gucken. Was gibt's denn auch mit dem Rad mal zu verreisen irgendwie oder sowas oder das Rad mitzunehmen irgendwie? Was gibt's da überhaupt für Möglichkeiten und so? Also viel, viel, viel gesehen auf jeden Fall und war schon recht spannend. Das werde ich mir wahrscheinlich wieder mal angucken. Vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr. Aber kann man einiges mitnehmen auf jeden Fall.
Ja, ich war beim Monster Truck in Berlin. Das fand ich wild. Und ich habe mich erstmal mehr gefreut als der Sohn natürlich, weil ich bin mit dem Sohn nach Berlin. Wir waren im Computerspielmuseum, auch thematisch hier natürlich passend. Ja, war sehr interessant, war sehr schön. War aber auch wieder, in einem Computerspielmuseum bleibt man nicht unerkannt, wenn man relativ lange in der Branche war. Und dann gab es eine kleine Traube um einen, als man Pac-Man dann doch fast den Highscore gebrochen hat.
Wie süß.
Das war sehr süß tatsächlich, also das hat mich schon gefreut. Und was jetzt gerade ist, um dann vielleicht thematisch rüberzuschlagen, es sind ja diese Steam-Indie-Demos. Ich weiß nicht genau, wie der genaue Begriff heißt, aber ganz, ganz viele Demos wurden jetzt veröffentlicht, halt im Zuge auf Steam.
Steam und Game Fest, irgendwas mit Fest war es, glaube ich.
Es ist immer irgendein Fest. Es ist immer irgendein Fest.
Ja, ja.
Und da habe ich, also drei Releases möchte ich mal kurz hervorheben, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Zum einen ist Helldivers 2 draußen, was eigentlich Starship Troopers ist. So. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und zwei Demos zu so Survival-Games. Und zwar das eine ist Geometry Survivor, also ist Geometry Wars quasi als Vampire Survivors Klon. Da ist eine Demo da. Die Demo ist leider ein bisschen shitty, weil die nur 5 Minuten geht. Und da fängt das Spiel eigentlich erst an. Also das heißt, im spätestens zweiten Anlauf hat man die 5 Minuten schon durch. Das andere ist der Prolog zu Asgard's Fall Origins. Asgard's Fall Origins, so heißt es, ist entwickelt von einem Typen aus Deutschland. Ist quasi ein Vampire Survivors, Anführungszeichen, Klon. Viel, viel schönere Grafik noch, macht sehr, sehr viel Spaß. Spiel wird jetzt gerade, oder dieser Prolog wird auch kontinuierlich geupdatet. Es gibt auf Twitter und Co. Dev-Einsichten zur eigentlichen Version, weil die Version, die jetzt gerade in diesem Prolog ist, ist halt auf einer alten Engine und so weiter und so fort. Und wird gerade auf eine neue Engine transferiert. Aber wer Vampire Survivors mag, die beiden Spiele kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Und mit diesem Asgard's Fall Origins hatte ich jetzt, glaube ich, schon 15 Stunden Spielzeit. So. Dafür, dass es ein Prolog ist, ist es schon gar nicht so schlecht. Also ich spiele da momentan viele Demo-Sachen. Backpack Battle habe ich jetzt 202 Stunden. Viel zu viel für eine Demo. So. Aber das ist natürlich eine schöne Zeit. Bin ich jetzt sehr gespannt. Und es gab ja jetzt die Final Fantasy Demo. Zum neuen Final Fantasy, das jetzt Ende des Monats kommt. Auch sehr, sehr interessant, aber über eine andere Demo reden wir gleich noch.
Ja, hat sehr viele Fans tatsächlich, aber irgendwann war ich da raus. Ich weiß auch nicht. Final Fantasy immer noch mega Epos, klar, qualitativ, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber sprechen, aber es war mir irgendwann dann, weiß ich nicht, nicht mehr meins, so, keine Ahnung.
Ja, also, dadurch, dass es jetzt die Remakes sind, quasi vom 7er, bin ich schon sehr, sehr into it, sag ich mal. Aber ja, das muss man mögen. Ne? So, es sind ja halt jetzt auch keine Spiele, die man innerhalb von 2 bis 4 Stunden durchspielt. Da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Ich würde sagen, wir kommen zu Thema 1, oder?
Ja.
Aber vorab natürlich noch die Info. Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und Co. Sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft uns natürlich, diesen Podcast hier kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, wir kommen zu Thema Nummer 1. Thema 1. Nicole, du bist eine Games-Wirtschaftsweise. Nicole, dir wurde eine besondere Ehre zuteil, denn 2024 darfst du dich zu den Games-Wirtschaftsweisen zählen. Knapp 150 Expertinnen und Experten werden jedes Jahr von Games-Wirtschaft befragt, was in der Video- und Computerspielwelt so passiert. Da gibt es dann so Thesen wie Saudi-Arabien übernimmt Mehrheit bei einem Top 25 Publisher. Ja, nein, weiß ich nicht. Oder das meistverkaufte neue PC- und Konsolenspiel 2024 in Deutschland heißt EA Sports FC 25. Nicole, wie kam es denn zu dieser Ehre?
Also zum ersten Mal, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein konnte. Hat mich wirklich sehr gefreut. Es hat auch nur 22 Jahre gedauert. Aber naja, besser spät als nie.
Möchte ich mal sagen.
Petra, du wartest immer noch. Ja, okay, alles klar. Hier, Petra, gleich der nächste Aufruf an die Petra Fröhlich von der Gameswirtschaft. Ja. Wir haben hier noch einen Interessenten, den du noch nicht auf dem Schirm gehabt hast, offenbar.
Ich hab in meinem Leben eine falsche, ich habe das mit dem Game Pass und so alles sehr, sehr gut vorausgesagt. Tatsächlich, ich habe das mit Saudi-Arabien sehr, sehr gut vorausgesagt. Ich habe in meinem Leben eine große, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsidee floppen sehen, die dann nicht gefloppt ist, und das war Twitter. Ich sollte mir das damals angucken und sollte dann quasi einschätzen, ob es was ist, wo sich PC Action und Co. dran heften müssen. Mhm. Habe ich mir das angeguckt und habe geschrieben, nee, ist scheiße. So, sehe keinen Mehrwert. Und das war die einzige wirkliche wirtschaftsweise Entscheidung, wo ich gesagt habe, das ist aber ganz schön falsch am Ende. Naja, aber wie kam es dazu?
Naja, also ich glaube, man wird da einfach dann mal so ein bisschen gespottet und da wird man gefragt. Also ich glaube, die Leute, die da drin sind, wir können uns ja zu einem sehr elitären Kreis, glaube ich, zählen, an Leuten, die da auch schon ein bisschen dabei sind, so aus unterschiedlichen Bereichen der Branche. Und ich fand das ganz cool, weil es auch sehr interessante Thesen sind. Und beziehungsweise bin ich auch gespannt, bei welchen Thesen ich falsch lag oder bei welchen Thesen ich auch richtig lag. Im nächsten Jahr wird ja dann halt ausgewertet, wer wie falsch oder richtig lag. Ich glaube eher, wer richtig lag, weil andersrum wäre es halt ein bisschen unschön wahrscheinlich. So. Du warst am schlechtesten. Aber fand ich schon sehr interessant auch die Thesen, die da stattfanden. Ob Microsoft einen eigenen App Store für iOS und Android zum Beispiel starten wird und solche Geschichten. Ja. Oder ob die Gamescom nach Merkel von einem Bundeskanzler wieder eröffnet wird. Auch eine sehr schöne Frage, finde ich. Und was meinst du denn? Stellen wir doch gleich die nächste These hier mal auf.
Also ich jetzt spontan würde ich Nein sagen bei dem Thema. Ich glaube, dass unser Bundeskanzler Besseres zu tun hat in der heutigen Zeit, als die Gamescom zu eröffnen.
Ja gut, aber wo war er nicht schon überall, wo wir gesagt
wo
haben?
Wo war er nicht schon überall? Wo hat man das nicht schon alles mitbekommen, wo er schon überall war? Genau. Das muss man sagen. Ich glaube eher, dass vielleicht ein Politiker einer anderen Partei die Gamescom eröffnen könnte.
Die Ehre haben wird, genau.
Ja, denke ich die auch. Ehre haben wird, absolut richtig, ja, die Gamescom eröffnen zu dürfen, das ist es ja. Nicht zu müssen.
Eben. Ich war ja noch damals, als Merkel tatsächlich die Gamescom eröffnet hat, so da, das fand ich eine krasse Sache irgendwie auch, weil sie ja wirklich auch sehr in der Menge mitgelaufen ist und so, also dafür, dass es schon eine sehr wichtige Persönlichkeit ist, war das alles sehr locker und so. Und man hat da auch wieder gesehen, wie, ich sag mal in Anführungsstrichen, unkompliziert so eine Gamescom ist von der Fanbase, so sage ich jetzt mal. Da kannst du das mal auch machen lassen. Da kann die Bundeskanzlerin auch mal so ein bisschen durch die Hallen laufen, ohne dass. Es war natürlich viel Security da, klar. Aber du hättest den Arm ausstrecken können und sie berühren können. Was danach passiert wäre, muss man dann mal gucken.
Das letzte Mal gewesen, dass du den Arm ausstrecken kannst, wahrscheinlich für ein paar Wochen.
Genau,
aber
war schon interessant.
Man musste, glaube ich, dazu sagen, dass die Gamescom auch einfach ist keine klassische Wutbürgermesse, ja, so. Und ich glaube, die Leute, die da hingehen und dann gegebenenfalls nicht so happy sind mit der aktuellen politischen Lage, die sind dann auch einfach erstmal ein bisschen abgelenkt. Ja, Brot und Spiele, da sind die Spiele. Deswegen haben sie da Besseres zu tun, als irgendwelche Tomaten zu werfen. Aber ja, also ich bin mal gespannt.
So, ja, bei dem Thema. Ich auch. So. Ich auch, absolut. Auch ein paar andere Themen, die da bei den Thesen aufgeworfen wurden und die Fragen waren wirklich sehr interessant. Und nein, also ich fand es ganz schön. So, ich bin ja auch in unterschiedlichen Bereichen in der Branche schon über die letzten Jahre gewesen und glaube, ich kann auch zu dem einen oder anderen Thema ganz gut was sagen. Bei manchen Themen kann man sich natürlich auch enthalten. So, ne? Und ich finde absolut ist auch richtig, wenn man. Es geht zwar entgegen der DNA eines Games-Journalisten oder generell eines Menschen, der in der Games-Branche arbeitet, sich vielleicht mal mit dem ein oder anderen Thema ein bisschen zurückzuhalten, wenn er nichts zu sagen hat. Aber ich finde es auch mal nicht verkehrt, mal zu sagen, das kann ich so nicht einschätzen, ist nicht mein Thema. Man muss auch nicht immer zu allem seinen Senf zugeben. Aber ja, also ich hoffe, zu den Themen, die ich beitragen konnte, habe ich einen wertvollen Beitrag geleistet und es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein, auf jeden Fall. Vielen Dank.
Man muss aber, glaube ich, dazu sagen, viel wichtiger als die Sachen, die eintreffen, sind ja, glaube ich, die Sachen, von denen die Leute glauben, dass sie nicht eintreffen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir ja, also quasi die unwahrscheinlichsten Ereignisse, 90% sagen zum Beispiel, 7 Jahre nach Merkel wird die Gamescom erneut von einem Bundeskanzler eröffnet, 90% sagen nein. Ja. Oder aber auch 90% sagen nein bei der These, im Jahr vor der Bundestagswahl löst die Ampel doch noch ihr Versprechen an und erkennt E-Sport im Sportverein Abteilung als gemeinnützig an. Oder aber auch ganz interessant, weil ja nicht nur, nicht nur Leute aus der Presse gefragt werden, sondern auch Leute aus Marketing, PR und so weiter und so fort. Und zwar 85% sagen nein bei der These, die 10 größten deutschen Studios beschäftigen am 31. Dezember 2024 in Summe mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als am 31. Dezember 2023. Das ist natürlich schon mal ein finsterer Ausblick quasi von Leuten, die in dieser Bubble sind, wenn 85% davon sagen, nee, das wird nicht passieren. Ja, also das ist ja, eine graue Voraussicht. Alle Informationen dazu findet ihr aber, wenn ihr euch dafür interessiert, bei gameswirtschaft.de, gameswirtschaft.de, sowieso, glaube ich, eigentlich die beste Seite, wenn man sich wirklich ein bisschen für das Business hinter der Videospielindustrie interessiert. Und da könnt ihr quasi auf die Gameswirtschaft weisen, 2024 klicken, die Vorhersagen der Experten und auch da werdet ihr dann alle Informationen finden zu dem, was Nicole so abstimmen durfte, ohne dass ihr genau wisst, was Nicole abgestimmt hat.
Ich wollte gerade sagen, dass, die Ergebnisse sind noch nicht offen, wer was gemacht hat.
Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Thema Nummer 2.
Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Thema 2, Einheit Frankfurt und Bavaria München, We Are Football 2024 ohne Bundesliga-Lizenzen. 3 Jahre nach dem Auftakt von We Are Football wird am 4. März ein neuer Teil veröffentlicht, verzichten müssen die Fans jedoch auf die Lizenzen aus der Bundesliga. Das Manager-Monopol dieser Rechte hat somit der Football-Manager von Sports Interactive. Ein kleines Schlupfloch gibt es dennoch, denn wie aus Anstoß bekannt ist, ist es möglich, über den Editor sämtliche Einträge zu überarbeiten. Dazu gehören auch Ligen und Aufstiegsregeln. Eine Demo des neuen Titels ist über Steam bereits zu spielen. Der vollwertige Release erfolgt, wie beschrieben, am 4. März 2024. Erscheinen wird We Are Football 2024 nur auf dem PC. Nicole, wir haben das Ganze ja dann zum ersten We Are Football schon so ein bisschen begleiten dürfen. Wir sind ja auch Fans von Alten, von Kurt und von Anstoß und so weiter und so fort. Und auch vom Bundesliga-Manager, Fußball-Manager. Was macht die Ankündigung, beziehungsweise halt jetzt der Release-Termin, die Demo von We Are Football 2024 mit dir und was macht es, dass da keine Lizenzen dabei sind? Weil das Thema hatten wir ja auch damals schon besprochen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das Thema Lizenzen in einem Football-Manager nicht ganz so eine hohe Gewichtung gehabt. weil ich damals auch super gut bei den anderen Managern mit den Spielen Spaß haben konnte, ohne dass ich da jetzt die offiziellen Teamnamen und Wappen drinne habe, ehrlich gesagt. Da kommt es ja wirklich darauf an, wie ist das Gameplay, wie ist das Spiel generell aufgebaut. Habe ich genügend Feeling in diesem Spiel, dass ich mich auch als Managerin dieses Vereins fühlen kann, so, und wie ist jetzt das Taktiksystem und so. Und es ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, das sieht man auch natürlich am Football Manager von Sega oder Sports Interactive, dem Entwickler. Da kannst du natürlich dann auch cool mit rausgehen und so, ne? Und kannst halt sagen, hier, wir haben jetzt die Lizenzen und ihr könnt mit eurem Verein spielen und so. Es ist im Endeffekt natürlich auch so, wie du sagst, man kann die Vereine ja auch über einen Editor reinziehen. Aber die Mühe habe ich mir damals auch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe das damals, ich fand es auch irgendwie ganz witzig, so, dann ist es halt Bavaria Berlin und dann war es halt damals bei einigen, waren ja auch sehr lustige Namen, was die Spieler angeht. Du wusstest zwar immer, wer das ist, aber es war halt nicht der offizielle Name, so, ne? Also für mich hat es im ersten Moment jetzt nicht so den negativen Aspekt gehabt. Es hat natürlich auch mit finanziellen Dingen zu tun, glaube ich, hier in dem Fall. Für mich ist wichtig, dass das Produkt vielleicht einfach auch noch mal eine Schippe drauflegt. Wie siehst du das?
Also wir haben ja We Are Football gespielt. Ich spiele ja fast nahezu jeden Football-Manager, der rauskommt. Ich spiele ihn zumindest an und weiß dann, okay, das gibt mir jetzt was, das gibt mir nichts. Ja. Und ich bin ja, auch wenn ich ihn mit Jan spiele, ich liebe den Football-Manager von Sports Interactive. Ich liebe es aber vor allem halt gemeinsam mit anderen Leuten ein Team zu führen, so wie wir es ja bei Jan und auf dem Kanal vom Kicker eSport dann machen. Bei We Are Football ist es so, eine der Sachen, die mich tatsächlich gestört haben, war diese inkonsequente Umsetzung von Markennamen und Co. Weil du halt einige Sachen hattest du lizenziert, ja, Deutsche Bahn beispielsweise war lizenziert und so weiter und so fort. Kicker war natürlich auch lizenziert so. Und dann hattest du halt bestimmte Sachen, die dann, mir fällt jetzt kein Beispiel, aber es gab zum Beispiel von einem Bier, da war es nicht das echte, sondern halt so ähnlich klingend, aber witzig. So. Und ich brauche halt gar keine echten Markennamen in diesem Fall. Ja, ich brauche die Bahn nicht als Partner, sondern ich möchte halt irgendwie einen witzigen Aufdruck haben, ein cooles Logo haben und so weiter und so fort. Weil das erwarte ich halt von einem Spiel, das sowieso nicht alle Bundesliga-Lizenzen hat. Und hier in dem Fall ist es so, dadurch, dass es eh nur auf dem PC erscheint und der Editor sehr, sehr beliebt ist, wie immer, ist es mir einfach egal, ob sie offiziell die Lizenz haben oder ob ich es nachpatche. So. Juckt mich nicht. Und wie du schon sagst, also in der Kindheit, ich habe auch ganz, ganz viel Zeit mit jeglichen Fußballmanagern verbracht und es hat mich überhaupt nicht gestört. Und damals war ich noch weitaus mehr, ich sag mal, spielervernarrt, als ich es heutzutage bin. Und auch bei einem PES damals, weißt, als wir PES gespielt haben, hattest du auch nicht die offiziellen Lizenzen. Also am Ende muss das Spiel erstmal als Grundsystem funktionieren und dann kann man darüber reden, braucht man eigentlich die Lizenzen, ja oder nein, und wie viele Lizenzen braucht man auch, ja. Also wir hatten ja in dem Fall, glaube ich, zumindest bei We Are Football waren es die erste, zweite und dritte Liga, glaube ich, sogar noch. Ja. Und dann war es das aber auch irgendwie schon. Also du hattest halt vereinzelte Ligen dabei. Und wenn es eh nicht alles ist, dann brauche ich es auch gar nicht. So, also wenn ich dann halt mit einem echten Team gegen Fantasie-Teams spiele, macht es mir auch nicht mehr Spaß. Ja, also auch das, das muss halt, ich dazu sagen.
Wenn es einen Mehrwert hat, da vielleicht noch kurz eingehakt, das ist ja das, was du am Anfang eben auch gerade sagtest, ne? Der Gesamtauftritt, der muss halt stimmen. Und bei Kurt oder bei Anstoß damals, von dem ja auch We Are Football ist, das hatte eine klare Ausrichtung. So, das hatte eine klare Kommunikation in der grafischen Darstellung, in der Tonality halt, letztendlich, in fachmännischen Sprech. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und da war halt alles auf Klamauk ausgerichtet, auch so ein bisschen so. Und hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob sie selbst für sich schon definiert haben, wie sie dieses Spiel hundertprozentig nach außen darstellen wollen, weil es für mich so ein Mix aus beidem ist irgendwie auch, ne? Und das ist dann auch diese Inkonsequenz, ist das jetzt kein Beinbruch, ne? Aber das, was du ja auch gerade angesprochen hast, so da siehst du ja dann schon, okay, die Inkonsequenz, aber man kann ja auch sagen, uns ist das eigentlich egal, wir wollen halt einfach nur ein lustiges Spiel auf die Strecke bringen und wir brauchen das auch nicht, ne?
Ja, ich glaube halt, es müssen zwei Sachen da sein. Du musst dir erstmal klar werden, sind wir ein ernstes Spiel, sind wir ein witziges Spiel? Und wenn wir ein ernstes Spiel sind, dann sitzen wir in direkter Konkurrenz zum Football-Manager, was die Tonalität angeht. Oder sind wir ein witziges Spiel, dann sind wir die Alternative dazu, für Leute, die halt keine Lust haben, 4 Stunden an einer Partie zu hängen. Also wenn ich sehe, dass wir halt in 90 Minuten manchmal 3 Partien spielen im Let's Play, dann ist es so, boah, das ist schon ein bisschen wild. So. Ja. Was aber bei beiden oder in beiden Fällen als Grundlage dienen muss, ist eine vernünftige Simulation des Spiels selbst. Ja, also, dass da halt keine absurden 19-1 Ergebnisse rauskommen oder sonst irgendwas, sondern du musst halt sagen, hier haben wir die Basis, das ist die Basis des Spiels. Die Basis des Spiels ist eine funktionierende Engine oder Simulations-Engine und daraufhin kannst du dann aufbauen und sagen, für welchen Weg entscheiden wir uns, für den ernsten, für den nicht ganz so ernsten Weg. Und wenn du dich für den nicht ganz so ernsten Weg entscheidest, dann kannst du immer noch sagen, dann kümmern wir uns quasi um das Privatleben des Spielers oder des Trainers noch, dann machen wir das noch, du kannst eine Frau heiraten, du kannst ihr Geschenke machen, du kannst einen Mann heiraten, ist mir ja am Ende wurscht, aber du hast halt dann im Prinzip halt deine Möglichkeiten irgendwie das Ganze noch ein bisschen zu personalisieren, und das brauchst du halt bei einem Football-Manager, der sich rein darauf konzentriert, Football-Manager zu sein bei Sports Interactive, brauchst du das nicht zwingend, also den ganzen Part, den Anstoß quasi noch drangehangen hat, und da muss ich auch sagen, ich sehe halt einfach We Are Football nicht in einer Konkurrenz zum Football Manager. Ich weiß nicht genau, wie Herr Köhler das sieht oder wie auch die Publisher das sehen. Aber der Football Manager ist so ein Platzhirsch, dass du um die Komplexität des Football Managers und Co. Da kommst du sowieso nicht dran gerade. Ja, das heißt also, schwierig. Du musst dich da im Prinzip gar nicht erst messen, weil das ein Kampf ist gegen Windmühlen. So. Das Ding kommt jedes Jahr, das Ding kommt auf allen Plattformen, so, das hat so viel Power und so viel Strahlkraft. Das heißt, du musst deine Nische finden und deine Nische findest du halt, indem du sagst, ey, wir haben hier eine Sandbox mit einem Editor quasi, macht ihr mal, ja, knick, knack, und wir liefern euch das Grundgerüst und wir liefern euch die Story-Idee schon fast, wie euer Charakter dort sich halt entwickeln kann, ja. Und ich glaube, das ist halt das, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen vor allem dann Kreativität bei Fußballernamen. Die wollen Kreativität. Ich weiß, dass das darf dann halt nicht so KI-random generiert sein, sondern da musst du dir halt wirklich mal ein paar Gedanken gemacht haben. Mhm. Ja, so. Und dann hat das Ding auch eine Chance, glaube ich. So. Und ich wünsche es jedem so. Wie gesagt, also ich glaube, gerade in unserer Generation, die neue Generation kennt es eh nicht mehr, aber gerade in unserer Generation oder noch älter, wenn man Jan fragt beispielsweise, dann ist es so, dass die Leute haben halt nur positive Erinnerungen an so einen Anstoß, wenn sie es denn gemocht haben. So. Ja, voll. Und diese nostalgischen Gefühle musst du halt wieder erwecken. Und
ja, du musst halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil wie du schon sagst, du gehst neben einem Football-Manager, gehst du einfach unter.
Ja.
So, und wo hast du das Alleinstellungsmerkmal? Du hättest es beim EA-Fußball-Manager, weil das noch so eine ganz eigene Komponente irgendwie war. Aber selbst da würde man sagen, jetzt gegen den Football-Manager, schwierig. Wenn EA jetzt nochmal ein eigenes, schwierig, so wahrscheinlich, die müssten dann wirklich richtig krass auffahren so. Aber wenn du halt wirklich nochmal sowas hast wie ein Kurt, dann mach doch einfach ein Comic-Ding draus irgendwie. Also, ja. Oder geh halt wieder zurück zu deinen Anfängen und sag so, naja, dann machen wir halt, gut, Anstoß gibt es ja. Und da haben wir ja gesehen, es hat da einfach auch nicht mehr so ganz den Charme von früher. Aber das hat ja auch ganz einfach was mit Strategie zu tun und mit einer klaren Ausrichtung, was möchtest du eigentlich sein, ne? Und das Alleinstellungsmerkmal hier zu finden, ist glaube ich, an sich eigentlich relativ einfach, aber du wirst es nicht mit den Lizenzen. Also, ja, das ist ja auch egal.
Und du musst es halt konsequent umsetzen. Ne? Also ja. da musst du wirklich sagen, ey, das ist halt das Produkt, an das ich glaube. Und das ist halt dann der Fun-Football-Manager, der aber halt einen tiefgreifenden strategischen Part hat. So, also wenn ich sage, ich möchte einen Fun-Fußball-Manager, meine ich das Drumherum und nicht die Simulation des eigentlichen Spiels, der Spieler und so weiter und so fort, sondern wirklich nur das Drumherum. Da möchte ich Spaß haben, da möchte ich mich ausleben können. Ich möchte ein eigenes cooles Maskottchen bauen können, gegebenenfalls sogar, weißt du? Und ich möchte dann irgendwie Kindergeburtstage im Stadion irgendwie feiern und dann heißt es, oh, das Kind hat aber auf den Rasen gekotzt, das Spiel muss ausfallen, so. Und da habe ich irgendwie dann Bock drauf. Ja, so unvorhersehbare Elemente einbauen, die halt ein Football-Manager, das kann sich ein Football-Manager nicht leisten. So. Und das ist natürlich eine Hyperbel, in der ich gesprochen habe, aber ich glaube halt in dem Fall, das ist das, wie du dann zumindest aus dieser Bubble noch Leute herausholst. So, weil die Leute, die sich damals für den Football-Manager oder für Anschluss interessiert haben, die sind halt jetzt gegebenenfalls dann schon Familienväter, die sind gegebenenfalls halt so in ihren Jobs schon drin, die haben halt nicht einfach 8 Stunden am Tag, um 2 Partien zu zocken, sondern die wollen halt schnell eine Saison an einem Abend schön durchballern, einmal aufstellen, gucken und dann passiert das schon so. Aber ja, ich bin tatsächlich aber auch überrascht, dass es überhaupt nochmal ein neues We Are Football geben wird, weil das Spiel ja, so schade es ist, zumindest nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat oder auch die Verkaufszahlen bekommen hat, die es verdient gehabt hätte gegebenenfalls. Oder die es hätte erreichen müssen. Ich habe natürlich keine genauen Verkaufsdaten, aber selbst in meiner Bubble hat es kaum jemand gespielt, so oder langfristig gespielt. Deswegen aber umso besser, neuer Versuch und ich hoffe, das wird jetzt besser klappen. So.
Ja, hoffen wir auch, alleine um ein bisschen mehr Vielfalt vielleicht noch in das Genre wieder reinzukriegen.
Absolut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Thema Nummer 3. Thema 3, die Ampelkoalition beschließt Haushalt für 2024. Es passiert, der Bundestag beschloss den Bundeshaushalt für 2024. Die Gaming-Branche soll mit 33 Millionen Euro gefördert werden. Ein Rückgang, dem eine Unklarheit beiwohnt. 477 Milliarden Euro will die Bundesregierung ausgeben. Investitionskredite in Höhe von 39 Milliarden Euro aufnehmen. 33 Millionen der knapp 500 Milliarden Euro sind dabei der deutschen Videospielindustrie zugedacht. Die Summe soll einen Anreiz zur Stärkung der Entwicklung und Produktion von Computerspielen in Deutschland darstellen und ist Teil eines 100 Millionen Euro Pakets, das über 3 Jahre hinweg ausgeschüttet werden soll. Daraus ergeben sich aber noch immer 2 Probleme. Zum einen standen in den vergangenen beiden Jahren dem Wirtschaftsministerium laut Gameswirtschaft noch 50 bzw. 70 Millionen Euro zur Verfügung, um neue Projekte zu subventionieren. Zudem ist vollkommen offen, wie die Gelder eigentlich verteilt werden sollen. Das ist aber auch was quasi der Branchenverband, der Videospielbranchenverband Game schon oft kritisiert hat. Im Zuge einer Umfrage unter den Verbandsmitgliedern hatte Game deutlich pessimistischere Zukunftsaussichten als in den vergangenen Jahren zu Tagen gefördert. Unter welchen Umständen auf die neuen Fördermittel bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien zugegriffen werden kann, ist derzeit noch völlig unklar, so Felix Falk, Verbandschef von Game. Absurder werden die 33 Millionen allerdings in Relation zu den Entwicklungspreisen internationaler Spiele. So soll ein GTA 5 damals 52 Millionen US-Dollar gekostet haben. GTA 6 soll schätzungsweise nach 1,5 Milliarden US-Dollar kosten. Selbst ein Final Fantasy 7 von 1997 soll 150 Millionen US-Dollar gekostet haben. Oftmals übersteigen bei Blockbustern die Marketingkosten den gesamten Förderpott der Bundesregierung. Nicole, ist Deutschland selbst schuld, wenn fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegen USA und Co. auswandern? Wenn Videospielideen nicht in Deutschland umgesetzt werden, braucht es denn wirklich Blockbuster aus Deutschland? Viele Fragen, die sich da natürlich stellen, gerade wenn man sieht, dass der Pott kleiner wird, aber die Leute trotzdem natürlich ihren Teil vom Kuchen behalten wollen oder gegebenenfalls ein größeres Stück vom Kuchen noch möchten.
Also es gab ja mal so eine Zeit, wo in Deutschland die Branche und die Entwickler schon etwas stärker gefördert wurden. Ich erinnere da noch, Crytek war in Frankfurt, glaube ich, oder ist noch in Frankfurt, glaube ich. Es war ja so immer auch so das große deutsche Aushängeschild für Blockbuster-Entwicklung auch so ein bisschen mit. Dann hattest du natürlich der Delic Entertainment oder ja, auch so kleinere, ich kann mich noch an die schönen Zeiten von 49 Games erinnern, irgendwie, die diese ganzen Sportspiele und so gemacht haben und so. Und mittlerweile, du hast natürlich auch noch andere deutsche Entwickler, die hier sind, aber jetzt so dieser große Wurf, der fehlt mir aktuell auch so ein bisschen, oder diese große Entwicklung. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel jetzt Game City Hamburg ja auch viele Jahre ja auch gefördert. Das gibt es noch, das sind halt auch die wie heißt es? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die Büroflächen, genau, das sind ja Büroflächen, die aufstrebenden Entwicklern zur Verfügung gestellt werden für relativ kleineres Geld so. Aber ja, du hast, wenn du diese Zahlen hörst, dann natürlich kein gutes Gefühl auf eine Weiterentwicklung irgendwo. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen, weil der Rückgang ist ja schon zu sehen und es gibt ja auch noch große Firmen wie Ubisoft, die ja auch noch ihren Sitz oder ihre Büroräume in Deutschland haben und so. Aber gerade für kleinere Entwickler, die sich aufbauen wollen, wird das, glaube ich, schwierig irgendwie über die nächsten Jahre.
Ja, also ich hab mal nach einer Liste geguckt, der 20 Unternehmen mit den höchsten Fördergeldern stand quasi Januar 2022. Das heißt, das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ja. Aber da hast du sowas wie Limbic Entertainment. Limbic Entertainment haben unter anderem Memories of Mars gemacht. Oder die haben Heroes 7 gemacht. Die haben Tropico 6 unter anderem mitgemacht. Park Beyond haben sie jetzt zuletzt gemacht. Dann hast du Grimlore, die ja Titan Quest 2 beispielsweise gemacht haben. Oder auch KingArt Games, die, glaube ich, aus Bremen sind. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die haben Dwarfs gemacht, Kronos haben sie damals gemacht und hier Unwritten Tales, also Book of Unwritten Tales 1, 2 und Iron Harvest. Iron Harvest kann ich auch nur empfehlen, ist ein Echtzeitstrategiespiel in so einem alternativen 1920er-Universum. Macht sehr, sehr viel Spaß. Das Problem dabei ist, dass du selbst, wenn du da schaust, kommst du auf Fördersummen, also über die Zeit gerechnet von 2,5 bis 3, knapp 3 Millionen, ja. Dann hast du natürlich auch Sachen dabei wie Ubisoft und da hast du ja gerade auch gesagt, die sind ja in Deutschland ansässig, das heißt, denen steht das Geld auch zu, wenn sie denn eine gute Idee haben. Die sind in Düsseldorf und Mainz, soweit ich weiß. Ich glaube Düsseldorf und Mainz. Dann hast du InnoGames beispielsweise in Hamburg, RAMForge in München oder auch Nuclear in Hannover so. Und das sind alles Firmen, die Spiele machen, die einen gewissen Buzz erzeugen können. Mir fehlt aber, und das kommt auch aus der Sicht, dass wir haben schon mal versucht, für ein Spiel Förderungen zu beantragen. Da fehlt manchmal so ein bisschen der rote Faden, wie das am besten funktioniert. Du musst natürlich dann schauen, was ist die Entwicklungs- Also du reichst ja unter anderem auch ein, was werden die Kosten voraussichtlich sein, wie viel davon kann übernommen werden. Ich glaube, das Maximum sind sogar nur 25%, die übernommen werden können. Aber da gibt es, ich war nicht, alles ohne Gewähr, ich war nicht derjenige, der sich da um diese Position gekümmert hat. Aber wenn wir einfach nur von dem Fakt ausgehen, dass wir mal 70, mal 50 und jetzt 33 Millionen zur Verfügung haben, dann ist das halt bei, und das müssen wir auch sagen, einer Industrie, die weltweit für diesen Absatz sorgt, ja, und die so ein soll ich sagen, die so ein mächtiges Pferd ist in diesem Entertainment-Stall, ja, mit Video- und Computerspielen, das ist schon ein bisschen wenig, so. Und da ist halt die Frage, wenn du gute Leute im Schwarzwald hast, ja, gehen die dann zu Black Forest Games oder gehen sie dann doch eher und sagen, naja, Leute, ich gehe in die USA, ich gehe nach Polen, so, ich gehe ganz egal wohin, aber in Deutschland um jeden Euro kämpfen müssen und dann nicht mal die Anerkennung dafür zu bekommen, was wir hier eigentlich machen mit den uns zur Verfügung stehenden, wirklich nicht großen Mitteln, weiß ich nicht. So, und du hast ja hier, wie gesagt, du hast King Art, du hast gute Studios da, du hattest Mimimi in München. So.
Ja, das war auch sehr sad. Ja.
Super sad, so, aber bei denen waren es bis 2022 allein 2,02 Millionen. So. Ja. Und selbst das, und das musst du auch sagen, selbst dieses Geld hat nicht gereicht, um einen Entwickler am Laufen zu halten.
Es reicht so. Ja noch nicht mal, ein gutes Spiel zu entwickeln, um genau. Dann eine Basis zu schaffen, dass du dann auch fürs nächste Jahr gut planen kannst. So. Und das ist ja so das Traurige auch dabei. Ne? Und ja. Deutschland verpennt ja wirklich auch eine Chance nach der nächsten, sich vielleicht in anderen Bereichen auch ein bisschen eine Alleinstellungsposition zu schaffen. Gerade Videospiele. Wir hätten ja die Möglichkeiten in der Videospielbranche wirklich auch ein nennenswertes Standbein zu werden. Wir haben die Flächen dafür, ne? Wir haben die Infrastruktur dafür in vielen Bereichen so jetzt. Und wir könnten das ja wirklich auch schaffen, dass wir ein guter Entwicklungsstandort für Videospiele sind. Hm. Wir müssen uns ja gar nicht mit, also ja, GTA, ne, das ist natürlich auch so eine ganz eigene Welt. Welcher Publisher oder welcher Entwickler hat auch den Luxus, sich nur um ein Spiel kümmern zu können, so, ne? Also das haben ja wirklich, glaube ich, hat eigentlich nur Rockstar, würde ich sagen, Rockstar Games mit GTA. Ja. Aber es gibt ja so viele andere Bereiche noch, so, ne? Und hier müssten wir eigentlich sofort sagen, so, hey, ja, da steckt super viel Geld drin, ne? Wir haben die Möglichkeiten dazu. Wir werden jetzt einfach mal ein richtig geiler Standort. Wir werden das Silicon Valley der Games-Industrie halt zum Beispiel, keine Ahnung. So, ne? Und das fehlt mir so total, wieder dieser Weitblick und zu sehen, okay, die Games-Branche hat so viel Potenzial. Lass uns da doch einsteigen. Lass uns das fördern so. Und nicht wieder so mit Leuten, die halt einfach keine Ahnung haben, was da vielleicht auch wirklich an Potenzial steckt. Und dann, ja, so Videospiele, ja, okay, aber das reicht dann auch. Ne? Also gut, dann gibt es noch 3 Millionen mehr oben drauf, aber das reicht dann auch wirklich.
Ja. Ja, das Ding ist halt auch, wenn du sowas siehst wie Crytek, ja, also die ja im September 1999 gegründet wurden, dann irgendwie damals noch in Coburg, dann ist es ja jetzt dann Frankfurt irgendwann gewesen mit dem Hauptquartier, die haben ja dann auch angefangen, sich quasi Büros in Sofia, Budapest, Shanghai und so weiter aufzubauen. Ich glaube, jetzt gerade existiert noch Kiew und Istanbul, so, aber das ist alles, so, das ist halt ein Paradebeispiel für, ey, da musst du als Staat auch einfach sagen, die waren zu einem gewissen Punkt in ihrem Dasein, waren das die Top-Leute. Ja. So, das war top-notch. So. Ja. Und wenn du auch siehst, was mit der CryEngine läuft, ja, Far Cry, Crysis und so weiter und so fort, das ist alles, so, das ist in Deutschland entwickelt, so, und da müsstest du eigentlich hinter sein und sagen, ja, aber von Deutschland in die Welt, so, und ja, da brauchst du halt den Support. Und es fängt natürlich auch da muss man sagen, wie gesagt, ich war noch nie bei diesen Meetings dabei, Geld alleine reicht ja auch oftmals nicht, ja, also du hast ja gerade schon gesagt, wenn du dann ein gutes Spiel entwickelt hast, heißt es ja noch lange nicht, dass es gekauft wird, das heißt, auch da müsste man gegebenenfalls schauen, was man noch staatlich fördern kann, um gewisse Publicity für solche Dinge dann auch mal zu fördern. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll und auch nicht, wie das in der Legalität dann ist, aber ich finde einfach, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen auch eine eigene Milchmädchenrechnung und es ist vor allem auch so ein bisschen sehr, sehr nur meine Perspektive, ja, das sind gefühlte Fakten, ja, aber von vielen Sachen, die halt mit dem Geld gefördert werden, da weißt du das gegebenenfalls gar nicht von außen. Du weißt gegebenenfalls gar nicht mal, dass diese Spiele existieren. Und das ist ja schon ein Fehler. So, ja, das ist ja schon zu wenig. Ja, also du musst ja einfach sagen, ja, wir geben euch das Geld, aber das ist halt auch, hier ist der Pott für die Entwicklung und hier ist der Pott nochmal, um das Ganze bekannt zu machen. So, ja, weil anders wird das auch nicht funktionieren. Und es ist super schade, weil ich kenne ganz, ganz viele tolle Spieleentwickler in Deutschland. Mhm. Auch so ein Mann, zwei Mann, drei Mann Butzen quasi. Aber ich habe immer das Gefühl, wir sind halt gerade in der Zeit so Ende der 90er, Anfang der 90er in den USA und Co. Da sind wir irgendwie noch gefühlt stellenweise in Deutschland. Und das ist halt schade, weil du hast ja deutsche Entwickler oder auch Hersteller, Publisher, Astragon beispielsweise, Assemble, Calypso, so, die haben ja ihre Produkte, ja, also nehmen wir jetzt mal ganz blöd, weil zuletzt bei uns zu Gast Assemble, mit Endzone, so, Top-Spiel, ja, auch gefördert, aber Endzone 2, wenn du da nochmal, weiß ich nicht, nochmal ein paar Millionchen reinbutterst, dann wird das Ding halt noch größer, noch größer, noch größer. Und ja, es wird ein Verlustgeschäft sein erstmal, aber dafür sind ja diese Pötte auch da eigentlich. So, diese Pötte, das muss ausgegeben werden. Und bevor ich sage, ja, hier sind 400 Titel, die jeder 20 Euro kriegen, warum nicht der eine, der dann halt das ganze Geld kriegt? Oder warum nicht zwei, die halt doch ein großes Stück von diesem Batzen erstmal kriegen, dass du überhaupt dafür sorgst, dass diese Titel gesehen werden? So.
Daraus ergibt sich ja auch viel mehr Arbeitsplätze, Bauprojekte, so letzten Endes so halt auch, ne, du kannst viel mehr als Standort dich dann auch, sag ich jetzt mal, begeistern, so jetzt, ne? Ich meine, guck dir an, irgendwo wird eine Akkufabrik eröffnet, das ist der heiße Scheiß so dann halt, ne, weil es gerade im Trend halt liegt, so, und der Ort wird dann auf einmal bekannt halt, ne? Und so ähnlich kannst du es ja eigentlich auch sehen in etwas kleineren Dimensionen vielleicht, aber ey, why not mit der Games-Branche so jetzt? Also, da gibt's so viel Potenzial einfach auch. Das ist einfach schade, dass man hier jetzt eher abbaut, als ein bisschen was drauflegt wieder so, ne? Oder beziehungsweise mal einen Plan hat. Das, was du ja auch eben gerade sagtest, so, ne? Es fehlt mir dieser Entwicklungsplan. Aber gut, der, wenn man böse sagen würde, so den habe ich auch in der Internetstrategie vermisst, in Deutschland so irgendwie einen Entwicklungsplan zu haben, dass man wirklich mal sagt, so, okay, das ist jetzt das Ziel, da wollen wir hin. Und dafür legen wir jetzt die Straßenvorrichtung halt aus, so.
Aber ja, klar, aber auch, ich weiß, also wenn du sowas hörst wie in Deutscher Computerspielpreis, ja, so, wir nehmen, die Einreichungsphase startet, aber ob die gesamten Preisgelder halt vergeben werden, ist unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Bundeshaushalts zu sehen. Das ist halt zu wenig, so. Das ist einfach viel zu wenig. Es wäre natürlich cool gewesen, hätten wir jetzt jemanden noch aus der Games-Branche, der halt beispielsweise Projekte schon eingereicht hat. Aber das wäre, glaube ich, auch einfach mal ein Thema mal wieder für, also jetzt ja auch nochmal, noch mehr denn je, für einen Talk. So, absolut, wo man dann wirklich mit den Spieleentwicklern redet, wo man mit Publishern redet und sagt, wie lange könnt ihr das denn noch? Weil die Publisher natürlich, nehmen wir ein Assemble, wenn Endzone nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, so, was bleibt dann noch, ja? Hm. Und du willst dich vergrößern, du willst in dem Fall von Assemble in Wiesbaden, Mainzer Umgebung irgendwie dann noch deine Basis aufbauen, und wie viel kannst du da wirklich machen, wenn du an diesem einen Spiel hängst, wenn alles davon abhängig ist, dass das funktioniert. Und du bist natürlich dann auch wieder von internationalen, das ist ja auch das Problem. So, du willst das Spiel releasen und bist dann wieder, trotz deines Spiels, das in Deutschland produziert wurde, ein Spiel, das von deutschen Fördergeldern entwickelt wurde, bist du trotzdem wieder international abhängig davon, weil es gibt halt im Prinzip nur noch eine große, oder es gibt die eine große PC-Plattform, ja, mit Steam. Und wenn du da nicht funktionierst, dann ist es auch wieder für die Katz. So. Ja. Und das ist halt zu wenig. Und da muss man halt sagen, naja, auch vielleicht muss sich da dann auch mal der Staat drum kümmern und sagen, naja, gut, wir brauchen jetzt nicht zwingend eine eigene Plattform, aber wir müssen zumindest mal Kontakt aufnehmen zu den Plattformen und gucken, dass wir vielleicht diese 2-3 Shots haben, um da Promo zu machen für die Titel, die wir auch hier in Deutschland entwickeln. So.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass man sich nur noch über Influencer-Marketing nur noch nach außen hin kommunizieren kann, so, ne? Also, es ist ja.
Absolut.
Ne, guckst dir an auf Twitch, ne? Da sind auf einmal zwei Spiele da, die mega gehypt sind und jeder spielt die gefühlt irgendwie und du denkst dir, okay, wie ist das jetzt passiert? Seit wann denn das irgendwie und so? Ja, warum wohl, ne? Also, ne? Und das sind halt so Sachen, so sollte es eigentlich nicht laufen, weil das Produkt muss ja auch letzten Endes, das Produkt muss ja überzeugen auch so, ne? Und die Möglichkeit, das über mehrere Kanäle zu streuen und da dann auch dementsprechend Aufmerksamkeit zu generieren, die muss ja auch ein bisschen gegeben sein, ne? Aber dafür brauchst du halt auch erstmal eine Attraktivität für diese Firmen, um hier dann überhaupt sich ansässig zu machen, ne?
Absolut. Und du musst natürlich auch dann schauen, so, was ist denn die Videospielkultur eigentlich? Also, wie gesagt, das ist schon länger her, als wir die Sachen einreichen wollten, aber da war es dann auch so, je nach Bundesland gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Fördergelder, die du abgrasen kannst. Da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Regularien. In einem Bundesland ist es so, naja, du musst halt schon edukativ sein, oder eher edukativ sein, reines, ich sag jetzt mal, Unterhaltungs-Gore-Fest, ja, so viel Potenzial dieser Titel gegebenenfalls auch bringen würde. So schlecht ist es halt um ihn bestellt, wenn er denn Fördergelder haben will. Und auch da musst du halt sagen, was ist denn eigentlich die Definition, die wir haben wollen? Ja, also der Videospielmarkt ist halt einfach nicht mit anderen Vielleicht musst du im Videospielmarkt einfach mal auch von deinem Anführungszeichen edukativen Ross runter und sagen, naja, wenn wir diese Industrie hier aufbauen wollen, wenige Leute spielen gerade rein edukative Spiele. Ja, oder wo du sagst, naja, aber es hat ja schon diesen Mehrwert. Muss es nicht haben. Vielleicht macht es einfach auch nur Spaß. So, vielleicht macht es auch einfach nur Spaß und erzählt eine gute Geschichte. Aber da würde ich sagen, ich bin sehr gespannt, auch wie das dann mit dem Computerspielpreis jetzt dann am Ende aussehen wird, ob und wie die Gelder da verteilt werden. Ich hoffe, es trifft auf jeden Fall die richtigen. Und die auch da natürlich jetzt mal ganz blöd gefragt, muss ein Ubisoft in Deutschland denn Unterstützung erhalten? Ja, also, oder ist es so, naja, also das könntet ihr selbst aus dem eigenen Haushalt auch subventionieren. Und das Geld könnte gegebenenfalls dann halt ein kleiner, Anführungszeichen, unabhängigerer Entwickler auch bekommen. Aber das sind alles Fragen.
Das sind halt Regeln, ne? Also beziehungsweise da muss man die Regeln dann wahrscheinlich mal einmal durchgucken und sagen, okay, ab wie viel Umsatz im Jahr kann ein Unternehmen noch gefördert werden? Fällt es überhaupt dann da rein in diese Förderung so? Das finde ich absolut legitim und sollte man besprechen, klar.
Absolut. Und da muss man einfach mal schauen. Und ich glaube, das ist ein Thema vielleicht für März, für April. Ja. Und dann gucken wir uns das Ganze mal genauer im Talk an. Und
was ist der
dann
Computerspielpreis?
Kann ich dir jetzt gerade nicht genau sagen. Schade. Guck mal, auch das ist schon wieder ein Problem. Ja. So, auch das ist schon wieder ein Problem. Aber das werden wir
sind ja nicht eingeladen, Hust.
Ja, ich bin ja auch kein Wirtschaftsweiser. Also, ich würde sagen, an der Stelle, das war's mit dem Podcast für diese Ausgabe. Dankeschön an Nicole natürlich, Dankeschön an jeden da draußen, an den Weltempfängern. Ihr geht jetzt bitte auf die Plattform eurer Wahl, Spotify, Apple Podcast und hinterlasst eine positive Bewertung für diesen Podcast. Das war wieder mal 50 Minuten feinste Unterhaltung. Und ich sag mal Bundesgarten, ciao und San Francisco.
Tschüss.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.